ARD.
HR Info. Das war das Thema heute Morgen. Vor der Entscheidung. Abstimmung über Finanzpaket und Schuldenbremse.
Ja, und heute zählt nun wirklich jede Stimme. Es geht um das Okay des Parlaments zum Sondervermögen für die Infrastruktur und die Lockerung der Schuldenbremse. Und für die ist eine Zweidrittelmehrheit notwendig, denn da geht es um die Änderung des Grundgesetzes. Die künftigen potenziellen Koalitionäre von Union und SPD sind deshalb auf die Grünen angewiesen, die künftige Oppositionspartei. Lange haben die gezögert, dem schwarz-roten Paket zur Verteidigung und für die Infrastruktur zuzustimmen. Doch dann gab es am vergangenen Freitag den Durchbruch in den Verhandlungen. Und nun wollen Schwarz, Rot und Grün dem gesamten Vorhaben gemeinsam zustimmen. Darüber habe ich vorhin mit Britta Hasselmann gesprochen, der Co-Fraktionsvorsitzenden von Bündnis 90 Die Grünen im Deutschen Bundestag. Und ich habe sie gefragt, wenn Sie vor Ihrem geistigen Auge mal Ihre Fraktion so durchgehen, wie viele Abweichler sehen Sie denn da für die heutige Abstimmung? Können Sie eigentlich sich auf die Zählung von gestern verlassen?
Also Bündnis 90 Die Grünen, wir als Fraktion, wir werden in ganz, ganz breiter Mehrheit den Plänen jetzt, die vorliegen, zustimmen. SPD und CDU/CSU hatten ja einen Vorschlag zur Grundgesetzänderung eingebracht, der sich auf verschiedene Aspekte bezieht. Zum einen auf die Sicherheitsfragen, zum anderen die Infrastruktur. Und ich glaube, dass deutlich geworden ist durch die harten Verhandlungen, die wir geführt haben, dass eine Einigung jetzt eben bedeutet, dass alle Investitionen zusätzlich sein müssen und dass Klimaschutz nicht zur Nebensache degradiert werden. Und das ist ein Grund für uns Grüne, zustimmen zu können.
Sie haben in der Tat viel erreicht in diesen Verhandlungen. Das heißt, Sie sind optimistisch, dass das Ganze auch im Gesamtergebnis klappt, auch für die anderen Parteien?
Ja, davon gehe ich aus. CDU, CSU und SPD werden sicher in ihren eigenen Fraktionen werben. Wir haben eine sehr intensive Diskussion geführt darüber bei uns und klar war, wir haben durch unsere Einmischung und Verhandlungen erreicht, dass es eben keinen Verschiebebahnhof gibt für Verschuldung, für Wahlgeschenke von CDU, CSU und SPD, sondern dass neue Schulden nur für zusätzliche Investitionen möglich sind. Und die sind dringend notwendig, wenn wir an die Sicherheit denken. Hier haben wir ja jetzt einen erweiterten Sicherheitsbegriff. Das heißt, es geht um die Ertüchtigung der Bundeswehr. Es geht aber auch um den Ausbau der Nachrichtendienste. Es geht um mehr Geld für den Zivilschutz und die Cybersicherheit. Und wir wollen die 3 Milliarden Euro Direkthilfe für die Ukraine freigeben. Das sind alles sehr wesentliche Aspekte, die dieses Paket jetzt insgesamt verändert haben und notwendig sind angesichts der Bedrohungen und der Veränderung der Sicherheitslage und der Sicherheits- und Friedensordnung in Europa, die wir dringend stärken müssen.
Können Sie dennoch Kritiker und eventuelle Abweichler verstehen, die dem Ganzen nicht zustimmen können oder wollen? Immerhin sind das ja wirklich gigantische Summen, die da verhandelt werden, an denen noch die künftigen Generationen sicherlich zu knabbern haben werden.
Natürlich muss man sich immer in aller Abwägung und Ernsthaftigkeit damit auseinandersetzen, denn es ist in der Tat ja ein sehr großes Paket. Bündnis 90 Die Grünen haben aber auch vor der Bundestagswahl bereits vertreten, dass Investitionen in Zukunft dringend notwendig sind in die Bekämpfung der Klimakrise, die wirtschaftliche Entwicklung, in die Sanierung von Brücken, in die Bahninfrastruktur oder etwa die Schulgebäude in unserem Land. Und wir haben vor der Bundestagswahl immer wieder betont, wir werden das nicht aus der Kraft des Haushaltes stemmen können. Hier ist es die CDU/CSU, die den Bürgerinnen und Bürgern versprochen hat, wir schaffen das alles aus dem Haushalt heraus. Wir haben kein Einnahmeproblem, wir haben ein Ausgabeproblem. Und wir wussten vorher als Grüne, dass das nicht der Fall ist. Investitionen sind zwingend notwendig in Zukunft und das heißt auch in die Klimaneutralität. Und deshalb war es uns wichtig, bei dieser Grundgesetzänderung diese Aspekte jetzt aufzunehmen. Und ich kann jede und jeden verstehen, der sagt, ich habe Kritik am Verfahren oder mir reicht das nicht, was wir jetzt tun. Wir müssten doch grundsätzlich eine Reform der Schuldenbremse auf den Weg bringen. Ja, das kann ich nachvollziehen. Politik und gerade so weitreichende Entscheidungen sind immer Abwägungen in der Sache. Und ich glaube, dass es sehr vertretbar ist, gerade im Hinblick auf die Sicherheitsfragen und die Anforderungen an Europa, was die Sicherheit und Friedensordnung angeht, dass wir dieses Paket jetzt verabschieden.
Wie groß ist der Druck in Ihrer Fraktion auf die Zweifler, die vielleicht dem neuen Bundestag dann gar nicht mehr angehören werden?
Ich glaube, dass der ganz große überwiegende Teil, und das weiß ich durch die Debatten, die wir geführt haben, diesem Paket zustimmen wird. Von daher, wir haben eine intensive Diskussion geführt über das, was CDU, CSU und SPD eingebracht haben, was für uns auf keinen Fall zustimmungsfähig gewesen wäre. Wir haben jetzt hart verhandelt darüber, zahlreiche Veränderungen erwirkt, die notwendig waren, damit auch ein deutliches Signal von dieser Entscheidung ausgeht, es geht nicht, neue Schulden zu machen für konsumtive Ausgaben, sondern nur für zusätzliche Investitionen. Das war meiner Fraktion Bündnis 90 Die Grünen sehr wichtig.
Und zu dieser Abstimmung im Parlament stehen die von CDU, CSU und SPD vorgeschlagenen Änderungen hinsichtlich eines Sondervermögens in Höhe von 500 Milliarden Euro für die Infrastruktur sowie die Entscheidung über eine Lockerung der im Grundgesetz verankerten Schuldenbremse für Verteidigungsausgaben. Im Falle der Schuldenbremse ist eine Änderung des Grundgesetzes notwendig, für die sowohl im Bundestag als auch am kommenden Freitag dann im Bundesrat eine Zweidrittelmehrheit nötig ist. In den vergangenen Tagen ist viel debattiert und beraten worden über die Vorschläge von Schwarz-Rot. Die Grünen, die hatten nämlich auf Änderungen gedrängt, damit auch sie dem Ganzen zustimmen können. Das geplante 500 Milliarden Euro Sondervermögen für Infrastruktur etwa soll ausdrücklich nur für zusätzliche Investitionen zur Verfügung stehen. Außerdem sind 100 Milliarden Euro aus dem Sondervermögen für den Klimaschutz vorgesehen. Professor Christian Stecker ist Politikwissenschaftler an der TU Darmstadt. Ich habe vorhin mit ihm gesprochen und ihn gefragt, was meinen Sie, kommt eine Zweidrittelmehrheit heute zustande?
Also es wird sicherlich nicht die unspannendste Sitzung des späten Bundestages heute, aber ich gehe aktuell davon aus, dass die künftigen Koalitionäre und so ein bisschen diese übergroße Koalition mit den Grünen heute ihre Zweidrittelmehrheit im Bundestag zusammenbekommt. Sie haben ja 31 Stimmen über den Durst und es wird ein paar Kranke geben, es wird einige wenige Abweichler geben, aber insgesamt sollte das passen.
Und die Grünen, das muss man ja sagen, die haben ja noch sehr viel dazu verhandeln können. Ist das ein wirklich großer Erfolg für die Partei?
Ja, das ist einerseits ein großer Erfolg, weil die Grünen eben wichtige Punkte, wie Sie es angesprochen hatten, dass diese Ausgaben eben zusätzlich getätigt werden und nicht einfach nur Verschiebungen stattfinden und Platz für neue Ausgaben im Haushalt gemacht werden, durchgesetzt haben. Es ist natürlich mit der Tragik verbunden der Grünen, dass sie genau diese Idee eines Investitionsfonds vor der Wahl hatten und damit Wahlkampf betrieben haben, damit von der Union harsch kritisiert wurden und letztlich jetzt die Stimmen dafür hergeben müssen, dass sie als dann Oppositionspartei der Union und der SPD dabei zugucken müssen, wie sie dieses Geld ausgeben, was die Union den Grünen damals verweigert hat.
Wird denn dieses viele Geld aus Ihrer Sicht im Großen und Ganzen zumindest an den richtigen Stellen eingesetzt? Ist das Finanzpaket also, anders gesagt, sozusagen alternativlos?
Ja, einerseits kritisieren viele Ökonomen, dass damit auch bestimmte Mitnahmeeffekte erzeugt werden könnten oder Fehlanreize gesetzt werden. Also dass dann vielleicht Preise für Wärmepumpen auch deswegen hoch sind, weil es eine prozentuale Unterstützung durch den Bund gibt. Das ist ein Punkt. Und dann finde ich ganz interessant zu bedenken, das wirkt ja jetzt so ein bisschen wie der Heilige Gral, diese 500 Milliarden, die dann auf einen Schlag oder zumindest über die nächsten 10 Jahre unsere ganzen Probleme lösen. Aber wir müssen uns natürlich bewusst werden, dass dieses Geld auch effektiv ausgegeben werden muss. Die Brücken müssen irgendwie gebaut werden, die Planungsverfahren müssen irgendwie stattfinden. Und da hat sich Deutschland zuletzt ja nun nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert. Also große Frage wird auch sein, wie wird es diesem Land gelingen, diese riesige Summe Geld wirklich dann auch in das umzusetzen, was die Bürgerinnen und Bürger erwarten.
Was wäre denn die Folge, käme diese notwendige Zweidrittelmehrheit heute dann doch nicht zustande?
Ja, das wäre der denkbar schlechteste Beginn für den Auftakt einer möglichen Kanzlerschaft von Friedrich Merz, wenn das Paket heute scheitert oder dann im Bundesrat am Freitag, dann fehlt den Koalitionsgesprächen von Union und SPD schlichtweg die Finanzgrundlage und sie stecken dann in derselben Bredouille, in der die Ampel steckte, als sie auf Klage der Union hin das Bundesverfassungsgericht dann eben diesen Klima- und Transformationsfonds killte, was ja sozusagen die Geldschatulle war, aus der die Ampelkoalition verschiedene Projekte finanzieren wollte. Und wenn dann sozusagen am Anfang schon die Grundlage fehlt, was mit der Ampel passiert ist, wissen wir, dann wären das sicherlich sehr, sehr schwierige Koalitionsgespräche und es ist nicht ausgemacht, dass das dann nicht doch auch noch scheitert.
Und Sie haben es schon angesprochen, nicht nur der Bundestag, sondern auch der Bundesrat wird dann am Freitag darüber debattieren und auch der muss ja zustimmen. Da hing es so ein bisschen noch an Bayern, an dieser Koalition CSU, Freien Wähler, die da wohl nicht zustimmen wollten. Jetzt gibt es offenbar doch eine Einigung innerhalb der bayerischen Koalition. Bei den Ländern ist es ja so, dass die ja auch ziemlich viel Geld bekommen. Also die werden wahrscheinlich dem Ganzen ja auch zustimmen, oder?
Genau. Die Woche bleibt spannend. Am Freitag muss dann der Bundesrat mit Zweidrittelmehrheit zustimmen. Da hat diese Konstellation aus Union, SPD und Grünen nur 41 sichere Stimmen. Und Bayern bräuchte man dann noch, um auf diese 46 von den insgesamt 69 zu kommen. Aber man darf auch hier davon ausgehen, dass die Interessen der Länder, dass dieser Fonds kommt, so groß sind, dass es einfach sehr schwer sein wird, zum Beispiel für das BSW in Thüringen zu argumentieren, dass man dann auf diese ganzen zusätzlichen Milliarden, aus welchen Gründen auch immer, verzichten möchte. Deswegen würde ich auch hier fast noch mal sicherer von einer Zustimmung der Länderkammer ausgehen als heute im Bundestag.
Ein Ruck soll durch Deutschland gehen, ganz so, wie sich das schon Bundespräsident Roman Herzog Ende der 90er Jahre gewünscht hatte. Mehr Schulden sollen mehr Sicherheit in der Verteidigung und mehr Investitionen möglich machen. Aber dafür wird die Schuldenbremse in Teilen gelockert. Dafür braucht es eine Grundgesetzänderung und dafür müssen Union, SPD und Grüne zustimmen. Machen wirklich alle mit? Heute die Weichenstellung im Bundestag, jetzt ab 10, die Entscheidung über das Milliardenpaket. Und aus diesem Anlass schaut Hans-Joachim Viehweger aus Berlin darauf, wie sich Deutschlands Schulden in den letzten Jahrzehnten entwickelt haben.
Es ging mal ganz langsam los. Ganze 25 Jahre brauchte die alte Bundesrepublik, um auf einen Schuldenstand von umgerechnet 100 Milliarden Euro zu kommen. Das war 1974, kurz nach der ersten Ölkrise. Nach 40 Jahren, also bis kurz vor der Wiedervereinigung, kam man dann im Westen auf rund 500 Milliarden Euro. Auch im Osten wurden Schulden gemacht, formal deutlich weniger. Doch die Lasten für Zins und Tilgung lagen 1989 so hoch, dass in einem geheimen Bericht an das damalige Politbüro der SED von einem drohenden Staatsbankrott die Rede war. Im wiedervereinigten Deutschland verdoppelte sich die Staatsverschuldung schnell auf 1 Billion Euro. 2010 waren dann schon 2 Billionen Euro erreicht. Einen maßgeblichen Anteil daran hatte die Finanzkrise. Inzwischen stehen Bund, Länder und Gemeinden zusammen mit mehr als 2,5 Billionen Euro in der Kreide. Für deutliche Schübe haben zuletzt die Corona-Schulden und schließlich die kreditfinanzierten Staatshilfen in der Energiekrise gesorgt. Die meisten Ausgaben aus dem schuldenfinanzierten Sondervermögen für die Bundeswehr sind dagegen noch gar nicht abgeflossen. Um zu ermessen, wie bedrohlich Schulden für Staaten sind, wird ihre Höhe meist ins Verhältnis zur Wirtschaftsleistung gesetzt. Die deutschen Staatsschulden entsprechen aktuell einem Niveau von etwa 63% der jährlichen Wirtschaftsleistung. Das liegt über der Vorgabe der Europäischen Union von 60%, aber klar unter den Schuldenquoten anderer Länder wie Frankreich mit mehr als 100% oder Italien mit mehr als 130%. Zur Frage, wie tragfähig Staatsschulden sind, gehört auch die Höhe der Zinsen. Pi mal Daumen lässt sich sagen, je stärker ein Staat verschuldet ist, desto höhere Zinssätze werden fällig, weil höhere Schulden mit einem höheren Risiko verbunden sind. In den USA zum Beispiel übersteigen inzwischen die Zinsausgaben sogar die Ausgaben fürs Militär. Aber auch in Deutschland werden die staatlichen Haushalte mehr und mehr durch die Finanzierungslasten der Vergangenheit eingeschränkt. Übrigens, während dieses Beitrags ist die Staatsverschuldung um rund 336.000 Euro gestiegen und das noch ganz ohne die neuen Sonderschulden.
Im Bundestag gibt es also heute diese Abstimmung zur Lockerung der Schuldenbremse und der Aufnahme dieses Sondervermögens für die Infrastruktur. CDU, CSU, SPD und Bündnis 90 Die Grünen wollen gemeinsam dafür stimmen und hoffen, dass eine entsprechende Mehrheit für diese Vorhaben zustande kommt. Bei den Grünen war es ja so, dass sie erst nach harten Verhandlungen mit Union und SPD mit im Boot sind. Sie argumentieren, dass nur durch dieses harte Verhandeln zum Beispiel auch der Klimaschutz von den vielen neuen Schulden, die da aufgenommen werden, profitieren wird. Aber was eigentlich sagt die grüne Basis dazu? Gibt es Lob dafür oder überwiegen doch eher kritische Stimmen? Nina Michalk hat sich da mal umgehört.
Ja, ich bin regelrecht begeistert über das Ergebnis, muss ich sagen. Also ein grandioser Abschluss, sehr großes Kompliment an unsere zwei Verhandlerinnen, muss ich schon sagen, sehr gut.
Da kann ich mich nur anschließen. Wir haben die Wahl vielleicht nicht gewonnen, dafür aber die Legislaturperiode. Denn die Kernforderungen, die wir dort umsetzen konnten, das ist fantastisch.
Wie Ursula auf der Heide und Lennart Everwin sehen das auch viele andere Parteimitglieder der Frankfurter Grünen. Nicht nur mehr Geld für den Klimaschutz haben die Bundesgrünen durchgesetzt, sondern auch eine Schranke für das riesige Sondervermögen, damit das nicht für Wahlgeschenke der neuen Koalition missbraucht wird.
Im Grunde genau das, wovor die Union die gesamten letzten 3 Jahre gewarnt hat, hatten sie jetzt vor. Und das konnte verhindert werden.
Schon lange hatten die Grünen in der Regierung ein Sondervermögen für die Verteidigung und für den klimaneutralen Umbau auch der Wirtschaft gefordert. CDU und CSU hatten sie dafür verhöhnt. Eigentlich hätten die Grünen Grund gehabt, diese politische Kehrtwende der Union zu blockieren. Aber, sagt Ursula auf der Heide,
das ist nicht in der grünen DNA. Also die Verantwortung für das politische Tun ist sehr, sehr stark verinnerlicht bei der grünen Partei und bei den Mitgliedern. Das Ziel ist immer zu gestalten, die Welt besser zu machen. Und wenn ich mich verweigere, wird sie nicht besser.
Die Grünen haben ihre einzigartige Verhandlungsposition gut genutzt. Das Ziel Klimaneutralität bis 2045 soll ins Grundgesetz. Die Verteidigungsausgaben bekommen Unterpunkte und die viel kritisierte Schuldenbremse wird gelockert.
Jetzt geht's los, jetzt steht sie auf der Kippe, jetzt bröckelt sie nach und nach weg. Und ich denke, ein erster Schritt in die Richtung ist getan. Denn die Schuldenbremse, ich denke, da gibt es viele bei uns, die sie sehr kritisch sehen.
In der Form, ne? Also Schuldenbremse ja, aber eben so, dass sie nicht das Land stranguliert, ja.
Dass die neuen Schulden die nachfolgenden Generationen belasten könnte, sieht Lennart Everwin so nicht.
Jede Investition in Infrastruktur kommt ja x-fach zurück in die Kassen. Das wird immer vergessen. Und wenn diese Investitionen eben nicht getätigt werden, dann macht das uns die Wirtschaft in den nächsten Jahren weiter kaputt.
Wichtig sei jetzt nur, dass das Geld sinnvoll eingesetzt wird. Und das wollen die Grünen in der Opposition kritisch, aber konstruktiv begleiten.
Das ist Aufgabe der Opposition, da Kontrollinstanz zu sein und im Haushaltsausschuss und überall zu sagen, halt, hier geht das an dem vorbei, was wir vereinbart haben, was im Grundgesetz steht. Und dafür geben wir jetzt sozusagen die Mittel nicht frei. Oder man macht es eben öffentlich, ja? Man macht es öffentlich, was stattfindet. Das ist das, was wir tun können.
Dass das Sondervermögen heute durch den Bundestag geht, daran haben die beiden Grünen keinen Zweifel. Alle Parteien hätten sonst viel zu viel zu verlieren.
Ja, es geht ja um das Aufweichen der Schuldenbremse und das Sondervermögen für Infrastruktur, also im Klartext um die milliardenschwere Schuldenaufnahme, damit künftig die Bundeswehr besser ausgestattet und Brücken, Straßen und Schienen schneller saniert werden können. Und um den Klimaschutz nicht zu vergessen, was vor allem den Grünen so wichtig war und weshalb sie mit Union und SPD so hart gerungen haben. Es ist jetzt die entscheidende Woche der notwendigen Grundgesetzänderung. Muss heute der Bundestag zustimmen und am Freitag dann der Bundesrat, die Länderkammer. Erst dann ist alles in trockenen Tüchern. Marco Zambales, unser Hauptstadtkorrespondent in Berlin. Blicken wir vielleicht zunächst mal auf den Bundestag. Es gibt also diese Einigung zwischen den künftigen potenziellen Koalitionären von Union und SPD und der künftigen Oppositionspartei Bündnis 90 Die Grünen. Wie geschlossen ist man bei den jeweiligen Fraktionen? Steht die Mehrheit wirklich? Also ist es eine reine Formsache oder könnte es dann doch böse Überraschungen geben, sprich viele Abweichler?
Ob es viele sind, das werden wir tatsächlich erst heute Nachmittag wissen. Aber es wird einige Abweichler geben. Wenn wir das vielleicht mal der Reihe nach durchgehen, Schwarz, Rot und Grün sind ja beteiligt und die wollen eben diese Zweidrittelmehrheit erreichen, bräuchten 489 Stimmen. Die haben zusammen 520 Abgeordnete. Also, wenn man das ausrechnet, 31 über den Durst und 31 dürften theoretisch mit Nein stimmen oder einfach gar nicht kommen. Einige sind auch krank und dann würde es trotzdem noch klappen. Bei der Union, da geht man so von einer Handvoll Abweichern aus. Bei den Grünen könnten es ein paar mehr sein, also vielleicht so 5 bis 10. Und bei der SPD, da sind es vielleicht auch am Ende so, naja, maximal eine Handvoll. Da würde es also immer noch gut reichen. Also es ist so ein bisschen Nervosität zu spüren hier, aber jetzt keine große Angst. Die meisten gehen davon aus, dass das Ganze heute durchgeht.
In der Länderkammer im Bundesrat, da scheint ja jetzt, nachdem es offenbar eine Einigung in der bayerischen Koalition aus CSU und Freien Wählern gibt, auch alles auf eine Zustimmung zuzulaufen. Die Länder haben wohl alle auch schon die Eurozeichen im Auge und sind ja auf dieses viele Geld ja auch angewiesen, ne?
Ja, genau. Also, dass ein Teil dieses Schuldenpakets auch den Ländern zugutekommt, dass die auch künftig mehr Schulden machen können und diese Schuldenbremse eben für sie dann nicht mehr gilt in bestimmten Bereichen. Das ist natürlich ein Argument und es ist klar, die Länder, in denen SPD, CDU und Grüne an der Regierung sind, mitregieren, deren Zustimmung kann quasi als sicher gelten. Bayern war Wackelkandidat bis gestern, weil ja CSU und Freie Wähler da die Regierung bilden und die Freien Wähler hatten sich quergestellt. Jetzt am Ende hat sich Markus Söder da in Bayern durchgesetzt. Auch die werden mit abstimmen. Also diese Mehrheit im Bundesrat am Freitag scheint auch sehr sicher zu sein. Vielleicht gibt es sogar noch das eine oder andere Bundesland, das anders regiert wird und auch noch mit abstimmt. Aus Bremen zum Beispiel hört man da Signale, dass die das am Ende vielleicht auch mittragen.
Nehmen wir mal an, die Mehrheit für das Finanzpaket würde am Ende aus irgendwelchen Gründen dann doch nicht zustande kommen. Was würde das für eine eventuelle schwarz-rote Koalition bedeuten? Was würde das für Konsequenzen für Deutschland haben?
Also das wäre schon ein maximales Problem, würde ich sagen. International natürlich, sowas einmal erst groß angekündigt zu haben und es dann nicht halten zu können. Für Friedrich Merz konkret wäre das natürlich ein Desaster als Start in eine mögliche Kanzlerschaft, wenn dieser große Plan nicht klappt. Und ganz konkret wäre natürlich ohne diese riesigen Finanzbeträge, ohne diese Schulden, die man da aufnehmen will, alles auf Sand gebaut, was Schwarz und Rot für ihre Koalition planen. Denn alles, was sie an quasi Einlösen von Wahlversprechen vorhaben, also zum Beispiel was die Erhöhung der Pendlerpauschale angeht oder die Mütterrente oder andere Dinge, die im Wahlkampf versprochen wurden, das würde alles überhaupt nicht mehr finanziert werden können. Da könnte man wieder von Null anfangen zu verhandeln. Das wäre wirklich ein massives Problem.
Und wenn alles gut geht, dann haben wir rund um Ostern eine neue Bundesregierung und einen neuen Bundeskanzler Friedrich Merz?
So hatte es Friedrich Merz sich vorgestellt und versprochen. Jetzt gestern war er nicht mehr ganz so, ja, ich sag mal, positiv, dass es bis Ostern klappt. Er meinte plötzlich, ich sehe die großen Themen. Gründlichkeit müsse vor Schnelligkeit gehen und es dürften am Ende keine Fragen offen bleiben. Also ich hatte den Eindruck, Ostern ist nicht mehr so ganz gesetzt, aber der Plan, dass es möglichst schnell gehen soll, den nehme ich Friedrich Merz schon ab, denn er sagt, die Krisen im Land und international sind so groß, dass Deutschland schnell eine stabile Regierung braucht. Und wenn es diese Woche klappt mit den Abstimmungen, dann gibt das natürlich den Koalitionsverhandlungen nochmal einen neuen Schub.
Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.